Wir wollen uns heute Morgen einem Thema widmen, ich habe es so genannt, von der demütigen, abhängigen Ausstrahlung eines Christen. Wenn ich nachher den Text lese, der dazugehört, dann werdet ihr verstehen, wie ich auf diese Formulierung gekommen bin. Ich habe diese Predigt jetzt schon einmal gehalten, da kam ein Bruder auf mich zu und hat gemeint, er würde empfehlen, ein Stichwort zu ergänzen von der fröhlich demütig abhängigen Ausstrahlung eines Christen. Übrigens, ich finde es gut, wenn jemand eine Kritik oder eine Bemerkung zur Predigt hat, sagt das. Das finde ich wichtig für uns, die wir am Wort dienen. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich weiß nicht, ihr habt sicher schon Menschen getroffen, die hatten eine Ausstrahlung. Und es hat noch lange, lange in euch nachgewirkt. Da war die Begegnung schon lange vorbei. Dann hat diese Ausstrahlung, die dieser Mensch irgendwie hatte, noch in euch nachgewirkt. Machen wir uns mal ganz kurz ein paar Gedanken, wie eine Ausstrahlung von uns Menschen zusammenkommt. Ich denke, sie hängt sehr oft mit unserem inneren Denken zusammen. Sie hängt sehr oft mit einem Selbstverständnis zusammen, das wir irgendwo entwickelt haben. Und sie hängt auch oft mit der Erfahrung eines Menschen zusammen. Aber auf jeden Fall diese drei Dinge sozusagen, das innere Denken, das Selbstverständnis eines Menschen und die Erfahrung eines Menschen, das wirkt zusammen und es gibt oft eine Ausstrahlung. Und das Interessante ist, dass das unwillkürlich wirkt. Das heißt, wir wissen oft gar nicht, dass das, was wir denken oder das Selbstverständnis, das wir haben oder die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass das so stark nach außen strahlt. Aber Fakt ist, das ist so. Und da kann man sagen, der Eindruck, den mancher Mensch hinterlässt, der ist viel beredter als die Worte, die er sagt. Ganz interessant, also manche Menschen sagen, es geht mir gut und ihr wisst genau, stimmt nicht ganz. Hat eine andere Ausstrahlung. Wir sammeln mal Beispiele von so Ausstrahlungen. Wir haben ja immer wieder, werden wir auch in Konfliktsituationen hineingerufen. Und es ist oft so, wenn wir in einer Konfliktsituation vermitteln wollen, dann merke ich manchmal schon nach ganz kurzer Zeit, dass der Mensch, an dem wir redet, dass er ein stolzer Mensch ist. Und dass er eigentlich in der ganzen Situation überhaupt nicht das Gefühl hat, irgendwas falsch gemacht zu haben und irgendwas von sich aus korrigieren zu müssen. Im Gespräch formuliert er das manchmal ganz anders. Ja, ich habe vielleicht auch ein paar Fehler gemacht oder ja, ich werde über das nachdenken, was du sagst. Aber das Gespräch ist zu Ende. Du gehst nach Hause und du weißt, das wird nun ein langes Ding werden. Die ganze Ausstrahlung dieses Menschen hat mir gezeigt, er ist nicht wirklich demütig, er ist nicht wirklich bereit, in dieser Konfliktsituation vielleicht da über eigene Fehler nachzudenken und einen Demutsweg zu gehen. Und es ist sehr, sehr interessant, also ich habe das so oft erlebt, da man dann richtig bedrückt nach Hause geht. Man hat sich eingesetzt, man hat versucht, was zu bewirken. Aber man spürt, da gibt es innere Haltungen, die das einfach verunmöglichen. Oder denkt mal an lebensmüde Menschen. Ich weiß nicht, wie oft ihr mit lebensmüden Menschen zu tun habt. Es ist ja so ein paar Wochen her, da war ich einem lebensmüden Menschen gegenüber gesessen. Und der ganze Ausdruck, wie er da auf seiner Couch saß, wie er da auf den Boden geschaut hat, wie er ganz leise geredet hat, sodass man ihn kaum verstanden hat. Das ganze Wesen hat Hoffnungslosigkeit und Resignation ausgestrahlt. Und auch da ist es so, wenn man so einem Menschen begegnet, dann streift man das nicht einfach ab. Man setzt sich in sein Auto und man fährt nach Hause, aber das geht mit, die Ausstrahlung, die wirkt nach. Und in dem Abschnitt, den wir jetzt gleich in Gottes Wort lesen werden, da geht es auch um einen Eindruck, den Menschen hinterlassen. Und zwar durch ihre Worte und durch die Art, wie sie diese Worte sagen. Und das Interessante ist, dem Ausdruck, dem wir jetzt gleich begegnen werden in der Bibel, den lässt die Bibel nicht unkommentiert stehen. Es ist nicht so, dass die Bibel jedes Selbstverständnis für richtig hält. Es gibt ein Selbstverständnis, das uns Menschen erfüllt, das der Wahrheit widerspricht. Und ich kann sagen, es gibt manche subjektive Sicht, die Menschen haben. Denkt an den stolzen Menschen, der hat die subjektive Sicht, ich habe nichts falsch gemacht. Trotzdem würde die Bibel sagen, Stolz ist Sünde. Oder denkt an den lebensmüden Menschen, der hat die subjektive Sicht, für mich ist mein Leben gelaufen, für mich wäre es vielleicht besser, ich würde Suizid begehen. Und trotzdem würde die Bibel sagen, dein Leben liegt in Gottes Hand und lass es auch in Gottes Hand. Und hör nicht auf, an seine Führung zu glauben und taste dein Leben nicht an, sozusagen. Also es mag oft eine subjektive Sicht, unsere Ausstrahlung mag oft eine subjektive Sicht widerspiegeln, es mag auch manchmal eine Erfahrung widerspiegeln. Aber es muss nicht die Wahrheit widerspiegeln. Das ist sehr interessant. Und so gibt es eigentlich ein widergöttliches Selbstverständnis, das sich in der Ausstrahlung bemerkbar macht. Und es gibt ein göttliches Selbstverständnis, das sich in der Ausstrahlung bemerkbar macht. Deshalb ist es ja so wichtig, weil unsere Ausstrahlung sehr entscheidend ist. Wir müssen mal schauen, wie das ist. Die Ausstrahlung beeinflusst wieder den nächsten Menschen und so weiter. Das ist ja, Ausstrahlung ist ja nicht etwas, was nur mich angeht, sondern es beeinflusst ja immer meine Umwelt. Deshalb ist es so wichtig, dass uns eben kein Selbstverständnis erfüllt, das gegen Gottes Wort ist, das gegen das ist, was Gott uns eigentlich als Verständnis geben will, sondern dass wir eben ein Verständnis haben, das Gott entspricht. Ich lese jetzt mal den Text und dann werdet ihr sehr schnell verstehen, von was ich rede. Ich lese den Text aus Jakobusbrief und ich lese ihn ganz bewusst zweimal hintereinander aus zwei verschiedenen Übersetzungen. Wir machen, wenn wir in der Lebensgemeinschaft Hausgottesdienste machen, was wir jetzt in letzter Zeit sehr oft gemacht haben, oder wenn wir Hausbibelkreise machen, dann lesen wir den Text immer zweimal. Das hat einfach damit zu tun, dass Gottes Wort oft so tief ist im Inhalt, dass es gut ist, wir hören die Worte zweimal. Und gut ist auch manchmal, sie in zwei verschiedenen Übersetzungen zu hören, um sie einfach irgendwo zu erfassen. Ich lese einmal zunächst aus der Luther-Übersetzung und dann lese ich aus der Menge-Übersetzung und den Text, den ich lese, der steht im Jakobusbrief im Kapitel 4, Vers 13. Ich habe es hier aufgeschrieben, deshalb lese ich es vom Blatt ab. Ja. Da lesen wir Folgendes. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nochmal denselben Text aus der Menge-Übersetzung. Weiter nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt ziehen und wollen dort ein Jahr bleiben und Geschäfte machen und Geld verdienen und ihr wisst doch nicht, was der morgige Tag bringen wird. Wie es dann um euer Leben steht, ihr seid doch nur ein Rauch, der für kurze Zeit sichtbar wird und dann verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn es der Wille des Herrn ist, werden wir am Leben bleiben und dies oder jenes tun. So aber tut ihr noch groß mit euren hochfahrenden Gedanken. Alle derartige Großtuerei ist verwerflich. Wer also weiß, wie er sich richtig zu verhalten hat, es aber nicht tut, für den ist es Sünde. Ihr habt sicher schon Menschen getroffen, die sind erfüllt von ihren Plänen. Ihr trefft die, ihr esst mit denen zum Mittag oder wie auch immer und die erzählen vom Urlaub, den sie vorhaben und sind ganz erfüllt von ihrem Urlaub und erzählen ganz detailliert, wo sie hinfliegen und was sie machen und. Oder wir alle kennen das, dass Menschen zum Beispiel, die ein Haus bauen, ganz erfüllt sind von dem, was sie jetzt hier vorhaben, sage ich mal. Und immer, wenn man ihnen begegnet, dann geht es ums Haus und dann wird genau geschildert, was sie vorhaben und wo sie gerade dran sind und wie es weitergeht und was werden wird und so weiter und so fort. Ich persönlich habe einen Teil in meiner Verwandtschaft, der sehr reich ist. Und es war für uns als Christen immer eine ganz große Belastung, wenn wir zu diesen Feiern, zu diesen offiziellen Feiern eingeladen waren. Und es ging den ganzen Nachmittag nur, was der sich wieder anschaffen will und was der sich wieder anschaffen will und was der sich anschaffen will und was der sich anschaffen will. Das war richtig belastend. Wir sind nach Hause gefahren und man war richtig, richtig kaputt. Ich habe mir gedacht, da gibt es nichts Wichtigeres zu reden im Leben als das. Die Frage ist, ist denn am Planen irgendwas schlecht? Was würdet ihr sagen? Nicht, oder? Ich würde sagen, am Plan ist nichts schlecht. Ich würde sogar sagen, mancher Christ sollte viel mehr planen, als er plant. Wir treffen in der Seelsorge oft auf total chaotische Situationen, weil Menschen irgendwas begonnen haben und überhaupt nicht nachgedacht haben, wie können sich das entwickeln und auf was muss ich da achten und in welchen Zeitintervallen ist das überhaupt zu verwirklichen und. Also ich würde sagen, nicht planen kann auch Sünde sein und nicht planen kann auch schwierige Konsequenzen haben, sage ich mal. Also ist das Planen nicht schlecht, aber was ist schlecht? Der Text hier sagt, selbstsicheres Planen ist schlecht. Ein Planen, das gekoppelt ist mit Übermut. Was ist eigentlich Übermut? Übermut ist immer das, dass ein Mensch die Realität nicht wirklich mit einrechnet. Ihr kennt diesen jungen Mann, ich weiß, mir ist jetzt der Name entfallen, der in dieser Fernsehsendung da über diesen ganzen Autos drüber ist und dann querschnittsgelähmt ist heute. Wie heißt der? Ja, genau, danke. Samuel Koch, okay, vielen Dank. So, ich würde sagen, ich würde nie im Leben sowas machen. Weil ich, also für mich hat es nichts mehr mit Mut zu tun. Für mich hat es schon ganz gewaltig was mit Übermut zu tun, da man gewisse Realitäten nicht mit einrechnet. Aber Übermut ist immer so, dass man die Realität zu wenig einrechnet. Und das Interessante ist, dass hier geplant wird, dass hier ein übermütiges Planen ganz stark kritisiert wird in der Bibel. Und für mich ist sehr interessant, dass das in der Bibel steht. Denn hier geht es offensichtlich ja um etwas, was in der Gemeinde irgendwie sichtbar geworden ist, beziehungsweise gefehlt hat. Da komme ich gleich noch drauf. Woran können wir das sehen, dass es hier um ein hochfahrendes, übermütiges Planen handelt? Nun einmal die Formulierung. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen wir ein Jahr dazu bringen und Handel treiben und Gewinn machen? Die Formulierung ist ja so, schon so, dass man sagt, hier wird formuliert, als ob ein Mensch sein Leben und die Zukunft selber in Händen halten würde. Jetzt machen wir mal einen Exkurs. Hat ein Mensch sein Leben selbst in der Hand, ja oder nein? Ich würde sagen, ganz weiten Bereich seines Lebens hat der Mensch tatsächlich selbst in der Hand. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich faul oder fleißig bin. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich mit meinen Nachbarn streite oder Frieden halte. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich in meiner Ehe, sage ich mal, sozialverträglich mich verhalte oder nicht. Ich würde mal schlichtweg und einfach sagen, für einen Christen ist es ein enormer Unterschied, ob er Gottes Gebote hält oder bricht. Davon hängt ein ganzer Teil der Entwicklung seines Lebens ab. Also tatsächlich ist es so, dass wir weite Teile unseres Lebens sozusagen selbstverantwortlich gestalten können. Aber wisst ihr was? Einen ganzen Teil unseres Lebens können wir überhaupt nicht selbstverantwortlich gestalten. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch Gesundheit haben. Wir wissen nicht, ob wir morgen irgendwie, ob der Mensch, auf den wir uns die ganze Zeit gestützt haben, ob der noch da ist. Wir wissen das alles nicht. Wir wissen das alles nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, ich will euch jetzt keine Angst machen, aber nur mal, dass ihr einen Einblick bekommt. In der Gemeinde, in der ich 10 Jahre lang dienen durfte, ist ein Bruder mit seiner Frau, sie ist 54 gewesen, er ist so 56, 57, nach Italien an die Seen gefahren zum Urlaub machen. Und ich denke, die haben lange ihren Urlaub geplant. Und die haben sich riesig auf ihren Urlaub gefreut. Und sie gehen schwimmen und der Michael dreht sich um und die Maria ist nicht mehr da. Und der Michael taucht runter und bekommt die Maria noch zu fassen und zieht sie noch an Land und sie wird dann noch reanimiert, aber sie schafft es nicht, sie stirbt. Das war so ein Schock für Michael. Und wenn er mal überlegt, muss man sagen, das war wahrscheinlich das Letzte, womit er gerechnet hat, oder? Wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, dass in der schönsten Zeit, die jetzt im ganzen Jahr da ist, nämlich endlich Urlaub, endlich mal Zeit für mich selber, endlich mal ausspannen, endlich mal irgendwas machen können, was ich gerne mache, dass gerade diese Zeit so endet. Hat er nicht gedacht. Hat er auch bis heute dran zu kauern, das alles zu verarbeiten, aber es zeigt ja nur eines, es zeigt, wie wenig als Menschen wir unser Leben in der Hand haben. Wie sagt es die Bibel hier an dieser Stelle? Ihr wisst doch nicht, was der morgige Tag bringen wird. Wie es dann um euer Leben steht, ihr seid doch nur ein Rauch oder ein Hauch, der für kurze Zeit sichtbar wird und dann verschwindet. Nun, ihr Lieben, ist es kein Grund, ständig in Angst zu leben. Ich denke, es ist ein Grund für zwei Dinge. Es ist ein Grund, ständig als Christen dafür zu danken, dass unsere Ewigkeit gesichert ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dass selbst wenn so etwas Schreckliches passiert, wie es bei Michael und Maria passiert ist, dass ich dann so einen Menschen zu Grabe tragen darf, aber ich weiß, er ist in der Ewigkeit. Also es ist ganz wichtig, dass unsere Ewigkeit gesichert ist. Und das Zweite ist, glaube ich, es ist ein Grund, dankbar zu sein für jeden Tag, den wir geschenkt bekommen. Denn es ist ja sehr interessant, wie die Tage für uns manchmal so normal sind, wisst ihr? Alles so normal. So normal, dass wir heute gesund aufstehen dürfen. So normal, dass wir eine Arbeit haben. Eigentlich ärgern wir uns, wenn wir arbeiten gehen müssen. Irgendwie so normal, dass die Frau nur neben einem sitzt. Und so. Aber wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt, weil wir eben darum wissen, dass wir unser Leben nicht in der eigenen Hand halten, wo die kleinsten Dinge für uns so werden, dass wir eine große Dankbarkeit entwickeln. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ist es nicht beschämend, wie wenig Dankbarkeit gegenüber Gott und Menschen da ist, solange wir die Dinge haben. Ja, wie wenig wir sie schätzen und auch wertschätzen, damit umgehen. Aber wenn sie uns genommen werden, dann kommt das große Lamentieren. Dann kommt das große Klagen. Dann klagen wir gegenüber Menschen und dann klagen wir oft sogar Gott an. Als ob wir ein Recht hätten zu leben. Als ob wir ein Recht hätten, eine Zukunft zu haben. Alles Gnade, alles Gnade. Und ich denke, Corona hat es ja auch in einer Weise uns bildhaft vor Augen geführt. Wisst ihr, bevor Corona kam, hatte ich einen ellenlangen Terminkalender, wo ich zum Predigen bin und wo ich was mache. Und dann kam Corona. Corona hat einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht, sage ich mal. Ich muss sagen, der erste Strich war sogar richtig befreiend, weil man endlich mal mehr Zeit hatte, sage ich mal. Aber langsam wird der Strich auch belastend, oder? Ist es bei euch nicht auch so? Langsam wird er irgendwann einmal belastend. Aber Corona hat uns auch gezeigt, dass was wir so planen, das kann von einer Sekunde auf die andere, kann das durchgestrichen werden. Und das, dass es von einer Sekunde auf die andere durchgestrichen werden kann, das ist eigentlich die Realität. Nicht das, womit wir rechnen, dass wir das so fest in Händen halten. Und wir können planen, ja, wir sollen planen, aber wie gesagt, immer mit dieser Einschränkung. Ich habe mir aufgeschrieben, alle menschliche Selbstsicherheit ist Illusion. Sie entspricht nicht der Wahrheit. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Und deshalb ist es Sünde, einen Eindruck zu vermitteln, als ob wir unser Leben völlig selbst bestimmen könnten und als ob wir unsere Zukunft komplett selbst in Händen halten würden. Dieser Text hier, der spricht ja von dieser Sünde. Er spricht ja davon, nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Oder wie Menge, ganz drastisch übersetzt. So aber tut ihr noch groß mit euren hochfahrenden Gedanken, alle derartige Großtuerei ist verwerflich. Wer also weiß, wie er sich richtig zu verhalten hat, es aber nicht tut, für den ist es Sünde. Für einen Christen ist es Sünde, wenn er nach außen eine Ausstrahlung hat und wiedergibt, so nach dem Motto, ich plane und das, was ich plane, werde ich auch umsetzen. Das ist Sünde. Ein Christ, kommen wir gleich drauf, welchen Eindruck er eigentlich haben soll. Ich denke, ein Christ sollte sagen, ich plane das und das. Wenn Gott mir Gnade gibt, dann kann ich das umsetzen. Und dann will ich das umsetzen. Es ist interessant, dass manchmal Menschen diesen Eindruck so vermitteln, sie haben alles in der Hand. Und tatsächlich stimmt dieser Eindruck. Zunächst mal. Weil ihnen bisher scheinbar alles gelungen ist. Seid ihr schon mal Menschen begegnet, die berichten aus ihrem Leben und ihr seid hinterher total beeindruckt, was der menschliche Wille alles schaffen kann. Was Menschen, die wirklich einen Willen haben und strukturiert arbeiten und strukturiert ihre Ziele verfolgen, was die auf die Reihe bringen. Ihr geht heim und ihr sagt, boah, Wahnsinn. Und doch ist es ein sündiger Eindruck. Wenn da nicht so ein Fenster aufgemacht wird und jemand sagt, das war mir in der Vergangenheit nur möglich, weil Gott es mir geschenkt hat, weil Gott es mir gegeben hat. Also, welchen Eindruck sollen Gottes Kinder hinterlassen? Wir lesen es hier. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben oder dies oder das tun. Oder wie es Menge übersetzt, stattdessen solltet ihr sagen, wenn es der Wille des Herrn ist, werden wir am Leben bleiben und dies oder jenes tun. Deshalb habe ich den Überschrift gewählt, von der demütigen, abhängigen Ausstrahlung eines Christen. Christen dürfen planen. Christen müssen sogar planen. Paulus hat seine Missionsreisen geplant. Paulus hat eine genaue Vorstellung gehabt, sage ich mal, wie er versuchen will, das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Und trotzdem merken wir an ihm nichts Hochfahrendes. Wir merken nichts Selbstsicheres in dem Sinne, dass es schon fast Gotteslästerung ist. Fakt ist, ich bin völlig abhängig vom Willen Gottes. Und die Folge daraus sollte sein, ich plane demütig. Und die Frage ist, und das sagt ja hier dieser Text, Wie ist denn das für uns Christen? Müssen wir jetzt ständig und immer dazu sagen, wenn es der Wille des Herrn ist, werden wir am Leben bleiben und dies oder jenes tun? Müssen wir das jetzt jedes Mal explizit dazu sagen? Was würdet ihr nach diesem Text sagen?
Manche machen das so.
Ja. Und ich würde sagen, Franz, da wo das Menschen machen und es entspricht einer ganz tiefen Überzeugung, da ist es gut. Da ist es sehr, sehr gut. Wir könnten jetzt alle diese Floskel einüben, versteht ihr? Wenn der Herr will und wir leben, dann werden wir. Wir können diese Floskel einüben und wir können die Floskel dann am Sonntag hier, sagen wir mal, 30 oder 80 Mal oder wie oft hören, sage ich mal. Das ist nicht der Sinn der Sache. Aber der Sinn der Sache ist, dass wir das ganz, ganz tief verinnerlichen und jetzt komme ich auf meine Ausstrahlung zu reden und dass das unsere Ausstrahlung wird. Versteht ihr? Und jetzt möchte ich mal was sagen, was ich für sehr wichtig halte. Wisst ihr, Mission findet auf mehreren Ebenen statt. Mission ist nicht nur, wenn ich mit jemandem direkt übers Kreuzesgeschehen rede. Das ist der Kern der Mission. Das ist der wichtigste Teil der Mission. Aber da draußen gibt es Menschen, die wissen nicht mal, dass ein Gott existiert. Da draußen gibt es Menschen, die glauben wirklich noch, dass sie ihr Leben selbst in der Hand halten. Und wenn sie Christen begegnen und man redet so über das, was in nächster Zeit ansteht und ein Christ sagt plötzlich, weißt du, ich muss jetzt Einschränkungen machen, weil ihr habt das so oft erlebt, bei mir oder bei anderen, wie schnell auch das Leben anders laufen kann. Ich glaube daran, dass wir als Menschen total abhängig sind von Gott. Und das, was ich da gerade gesagt habe, das möchte ich tun, wenn es Gott mir erlaubt. Dann endet die Begegnung und ich glaube, die Ausstrahlung wirkt nach. Um das geht es mir, versteht ihr? Es gibt tausend Möglichkeiten. Das kann im Positiven sein, dass ich davon berichten konnte, was ich geplant hatte und was ich erleben durfte. Und ich kann es in der vollen Fülle, ich bin ganz erfüllt davon, ich kann es Menschen erzählen, auch Menschen, die keine Christen sind. Und ich kann dazu sagen, weiß, ich bin so dankbar, dass Gott mir das überhaupt erlaubt hat, das zu erleben. Ich bin so dankbar, dass das überhaupt möglich war. Und schon habe ich eine Ausstrahlung gesetzt, die nachwirkt. Weil der andere vielleicht ins Nachdenken kommt. Ach so, für mich war das bisher alles selbstverständlich. Ach so, ja klar. Und eben auch, wenn ich in die Zukunft plane, dass wir irgendwo das durchscheinen lassen, diese Abhängigkeit, um die wir als Christen wissen. Und da wird sich vielleicht manches Gespräch entwickeln und in diesen Gesprächen wird es vielleicht auch manche Kontroverse geben, aber da können wir mal als Christen Stellung beziehen, dass wir glauben, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir unser Leben in Abhängigkeit von Gott führen. Und übrigens, jetzt mal Klammer auf, wenn ich das, was Jakobus Kapitel 4 hier uns sagt, wenn ich das früh einübe, dann wird mich so ein Schicksalsschlag, wie Michael und Maria erlebt haben, nicht so tief treffen, wie wenn ich immer auch als Christ gedacht hätte oder gar nicht darüber nachgedacht hätte, wie zerbrechlich das Leben ist. Versteht ihr? Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ihr zwei hier, sage ich mal, als Geschenk empfindet, jeden Tag zusammen sein zu dürfen und ab und zu thematisiert, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Und es käme dann der Moment, wo man getrennt wird. Wir reden oft darüber, irgendwie nicht. Aber es käme dann der Moment, wo einer von uns abberufen werden würde. Ich glaube, das ist ein ganz anderes, da hat man ein ganz anderes Fundament für dieses Erleben, wie wenn man diesen Bereich einfach ausgegrenzt hat. Und jeder hat immer so selbstsicher geredet und so selbstsicher gelebt, als ob da gar nichts passieren könnte. Fakt ist, unser Leben ist ein Hauch. Und ich ende jetzt nochmal, indem ich einfach vom wieder göttlichen Selbstverständnis und vom göttlichen Selbstverständnis rede. Das wieder göttliche Selbstverständnis wäre, unser Leben ist was Festes. Unser Leben ist was, was wir in Händen halten. Und das göttliche Selbstverständnis ist, dass unser Leben ein Rauch ist, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Und dass wir es leben sollen mit der inneren Haltung, wenn es der Wille des Herrn ist, dann werden wir am Leben bleiben und dies oder jenes tun. Ich habe mir so für mich gedacht, wenn wir doch die Situationen erkennen könnten im Leben, wo wir allein durch diese Ausstrahlung schon ganz viel sehen könnten, was für Gott eines Tages fruchtbar werden kann. Amen.